Ich möchte mit euch heute ein bisschen was Ungewohntes tun. Vielleicht hier ist so die klassische Erwartung, ja, Bibelstund, du hast, singst miteinander, betest miteinander, hast dann eben jemand da, der dir hier einen Bibeltext auslegt. Und heute fordert es gleich ein bisschen mehr von euch. Heute kommt er ein bisschen in Bewegung, obwohl er sitzt. Ja? Ich möchte euch in etwas hineinnehmen. Und bin mal gespannt, was das bewirkt. Und so möchte ich zu Beginn nochmal beten. Guter Gott, was für ein Geschenk es ist, in deinem Namen beieinander zu sein, hier körperlich im Raum und auch übers Telefon. Danke, dass du uns durch und durch kennst, dass du längst weißt, wo wir jeweils heute herkommen, was diesen Tag gefüllt hat. An Gutem, an Dinge, die unvollendet geblieben sind, an Fragen, die offen bleiben. Und wir leben davon, dass du dich zeigst, dass du dich hier offenbarst, dass du redest mitten in unser Leben hinein. Und wir bekommen das nicht erzwungen und dir abgenötigt, aber wir können mit der Offenheit kommen und dich bitten, dass du das tust. Und so bitte ich dich darum, dass du uns bereit machst, dich zu hören. In deinen Worten, dass du redest und dich mitteilst, mitten in das hinein, was los ist. Amen. Gott hören, das ist so die Predigtreihe, die wir gerade als Gemeinde haben. Sonntags hier so Helena Schramm und ich, wir spielen da ein bisschen Ping-Pong miteinander. Jeder darf mal so ein bisschen im Wechsel. Richtig super Kollegin, mit der du richtig auch was schaffen kannst. Das macht Spaß. Am Sonntag kommt sie. Und das ist so diese Grundfrage eben, wie redet Gott? Wie höre ich ihn und warum will ich Gottes Worte hören? Das sind so die Fragen, die immer wieder so begleitend sind. Und heute möchte ich euch in etwas hineinnehmen, das im ersten Moment vielleicht sehr, sehr unscheinbar und unüberraschend wirkt. Wir wissen, dass Gott redet und das eben sehr deutlich und sehr konkret durch die Bibel. Das sollte heute Abend hoffentlich keine verwirrte Überraschung erzeugen. Ja? Dass Gott durch seine Worte in der Bibel redet. Dass wir dort das finden, was er uns mitgegeben hat. Und so ihn im Bibellesen zu hören, kann auf super unterschiedliche Arten passieren. Unterschiedlich in der Menge. An der einen Stelle liest du vielleicht die Losung, an anderer Stelle einen Abschnitt. Eine Perikope, sagt man so, hier Theologe Deutsch, oder manchmal ein Kapitel. In deinem Vorgehen, nicht nur in der Menge, auch im Vorgehen kann es super unterschiedlich sein. Momenten, wo du einfach liest und dir Markierungen machst, manchmal mit unterschiedlichen Hilfsmitteln, entweder einfach zu lesen und lesen mit einer Bibellesehilfe manchmal. Vielleicht gibt es auch Momente, wo du dir mal sowas wie eine Studienbibel schnappst. Es kann sein, du liest manchmal ganz zackig und manchmal ganz gemütlich. Es kann sein, du liest mit sehr unterschiedlichen Zielsetzungen. Zu sagen, ich möchte es einfach verstehen. Oder Gott, ich möchte das verstehen, was da steht, und ich höre mit einer ganz bestimmten Zielsetzung. Oder manchmal auch dieses, Herr, lass es mich verstehen, damit ich das nachher mit jemand anderem teilen kann. Also für mich selber verstehen und dann für jemand anderen als einen Schatz teilen. Und ich möchte euch heute Abend in eine Art des Bibellesens mit hineinnehmen. Und der Titel, der Name da dafür, der kommt aus dem Lateinischen. Jetzt ist es so, es gab eine Zeit, in der war die englische Sprache weder verbreitet noch besonders cool, ja. Da war es eher en vogue und im Trend, dass man Dinge auf Latein benennt. Und so heißt diese Art des Bibellesens Lectio Divina. Jetzt ist es so, ich habe in meinem ganzen Leben keine einzige Stunde Latein gehabt und ich habe das gut überlebt. Was damit gemeint ist, mit diesem Lectio, vielleicht hier Lektion hörst schon raus, Lectio heißt Lesung oder Vorlesen. Und Divina, das hat mit dem Göttlichen zu tun. So direkt übersetzt heißt es göttliche Lesung. Schon mal ein steiler Name. Ja? Und das ist was, das, wie gesagt, kommt aus der Zeit, bevor Englisch hier im Trend war. Das hat begonnen im 3. und 4. Jahrhundert nach Christus mit den sogenannten Wüstenvätern und Wüstenmüttern. Ja? Nicht, dass die wüst waren, sondern dass die in der Wüste zu Hause waren. Das sind Christen, die in der Wüste Ägyptens zu Hause waren, die dort Bibelverse im Gebet wiederholt haben, oft auswendig. Das war so der Anfang davon. Und es ging weiter durch die Kirchengeschichte im 6. Jahrhundert über den Benedikt von Nursia. Vielleicht hast du von den Benediktinern schon mal was gehört. Man munkelt, von denen gibt es auch ein Bier. Ja? So dieser Benedikt von Nursia, das ist der Mann dahinter. Er ist der Gründer dieses Benediktinerordens. Und er hat diese Art des Bibellesens zu einer Gewohnheit gemacht. Das ist Teil der Mönchsregel. Die Mönchsregel war jetzt nicht der eine Satz, sondern so die Sammlung an Dingen, wie Mönche miteinander leben. Und da stand bei ihm neben diesem Lectio, dem Lesen, eben auch das Bekannte hier, was du vielleicht kennst, diese Formulierung ora et labora, also zu beten und zu arbeiten. Und zu dem, was es heute geworden ist, kam es im 12. Jahrhundert. Ja, also das merkst du, das ist eine wahnsinnige Geschichte. 3., 4. Jahrhundert, dann der Benedikt hier, 6. Jahrhundert und jetzt 12. Jahrhundert über die sogenannten Kartäusermönche. Ich weiß nicht, ob wir schon was von Kartäuser gehört haben. Vielleicht kennt der eine hier die Nelke, die nach denen benannt ist oder sowas. Kartäuser. Das ist hier so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hier ein Orden, die in der Hauptsache schweigen. Da gibt es dann im ganzen Kloster ein oder zwei, die reden dürfen, wenn sie hier mit Externe zu kommunizieren haben. Aber Kartäuser sind eigentlich stille Leute. Und so von einem Kartäusermönch, bei dem wurde das dann sozusagen zu dem, was es heute ist. Und vielleicht klingt das Ganze, ja, Leute, wenn du die Namen hörst, Benedikt von Nursia, Kartäuser, es klingt alles sehr katholisch. Das ist so, ja. Aber manchmal ist es auch gut zu wissen, dass zwischen Apostelgeschichte und Martin Luther, dass es auch dazwischen Christen gab, ja. Ist bei manchen Evangelischen nicht immer ganz so klar und sicher, aber auch dazwischen gab es Christen. Ja? Und es wäre schade, wenn man denkt, ha, das, was dazwischen war, war alles nur wild und schief. Von ihnen können wir lernen, eben auch diese Art, Bibel zu lesen. Und diese Art, Bibel zu lesen, geht über vier Teile. Und ich habe euch das auf dem großen Zettel einfach mal mitgebracht, wie dann nachher der Ablauf ist, wie das geht. Das machen wir nachher auch gleich miteinander. Aber es ist ganz geschickt, am Anfang hier einfach mal kurz zu wissen, wie das Ganze läuft. So, ihr kriegt jetzt gleich in die Hand. Es sind in der Hauptsache sind es vier große Begriffe. Upsa. Okay, nein, danke schön. Sind vier große Teile. Und wie gesagt, die haben alle vier haben lateinische Namen, weil das damals cool war, auf Latein zu schaffen. Ja? Es beginnt, auch wenn du den Zettel noch nicht hast, du verpasst jetzt nichts, ich erkläre es dir kurz, wie es lief. Der erste Teil ist das Lectio, das Lesen. Das zweite ist das Meditatio, das Nachsinnen. Drüber nachdenken. Der dritte Teil ist das Oratio, das Beten. Und das vierte, Contemplatio, das ist das Verweilen. An etwas nochmal bleiben. Contemplation, den Begriff hast du vielleicht schon mal wo gehört. Oh, hat es nicht gelangt. Hat es noch welche? Gut. Ja. Ich hoffe, es langt gerade so. Ja. Also es geht um diese vier Teile. Du hast hier so jetzt eine, auf deinem großen A4-Blatt hast du wie eine Art Anleitung, wie das geht. Und du kannst dir das Ganze, kannst du dir vorstellen, wie wenn du in dein Lieblingsrestaurant gehst und es dein Lieblingsessen gibt. Ja? Kurz in deinem Kopf hier dir nochmal überlegen, was ist mein Lieblingsessen? Und jetzt so dieses, es beginnt mit dem, mit der Lektio, dem Lesen, und ist so ein bisschen wie, wenn man dir den Teller bringt. Und es dampft und es riecht gut und du guckst da, als der Teller dann vor dir steht, ihn an, du guckst einfach erstmal, was ist alles drauf, wie sieht's aus, wo hat man hier irgendwie noch ein bisschen Deko-Gemüse drumherum gemacht, ja. Du beginnst hier deinen Löffel oder deine Gabel oder je nachdem, was es ist, in die Hand zu nehmen und du schnappst dir den ersten Bissen. Du beginnst zu gucken, wie schmeckt das Ganze. Was ist es eigentlich? Darum geht es in der Lektio, den Bibelabschnitt zu lesen. Und dann heißt es ihn eben zwei- oder dreimal langsam, aufmerksam zu lesen und zu gucken, an was bleibe ich hängen? An welchem Wort oder an welchem Bibelvers? An welchem Teil, wo bleibe ich irgendwie hängen? Ja, also du isst, bist in deinem Lieblingsrestaurant, hast das Lieblingsessen vor dir, du hast die erste Gabel in der Hand und dann im Mund. Und du schmeckst Dinge und sagst, hoi, was ist das? Also beginnst da dran hängen zu bleiben. Das Zweite, das Meditatio, ist dann so ein bisschen, wie wenn du bei deinem Essen nochmal genau hinschmeckst. Was ist das für ein Gewürz? Was von dem ganzen Zeug, das auf meinem Teller ist, ist so knackig? Woher kommt der Geschmack, dieses genau nochmal hinschmecken? Jemand von den Jüngeren hat mal gemeint, hier, manche Dinge, die man isst, die haben eine gewisse Haptik, ja. Also du spürst es richtig, ist es knackig, ist es weich, wie fühlt sich das an, wenn man da drauf beißt? Und das ist dieser zweite Teil, dieses Wort oder diesen Vers, der dich bewegt hat, nochmal zu schnappen und nochmal genau drauf rumzukauen, nochmal hinzuschmecken. Was sagt dieses Wort mir? Was sagt Gott da für mein Leben, für meine Situation, für mein Herz? Was will er hier? Das ist so ein Punkt, um zu sagen, Gott, was möchtest du? Dieses Hinhören nochmal. Gott, was möchtest du an der Stelle? Das Dritte, das Oratio, das Beten, das ist, kannst du vergleichen, wie wenn du nachher mit dem Koch sprichst über das, was er da gemacht hat. Und zu ihm sagst du, dieses Geschmackserlebnis, dieses Gemüse, wie um alles in der Welt hast du das Fleisch so zart nachkriegt? Der Pfeffer an der Stelle, der war richtig gut. Also, dass du mit Gott nochmal im Gespräch bist über das, was dir beim genau Hingucken, beim genau Lesen, beim mit ihm drüber reden bewusst geworden ist. Vielleicht führt es dich zu einer Bitte an Gott, vielleicht führt es dich zum Dank, vielleicht führt es dich zu einer Klage oder zum Lob oder zu einer Frage. Und das Vierte, das Contemplatio, das ist wie, wenn du leer gegessen hast, noch am Tisch sitzt und weil du nicht auf der Flucht bist, sondern Zeit hast, einfach noch mal ein bisschen sitzen bleibst. Wenn du was richtig Gutes gegessen hast, dann ist es selten so, wenn man Zeit hat, dass man direkt vom Tisch wegrennt. Uns kommt auch niemand auf die Idee, direkt nach dem leckeren Essen hier Zähne zu putzen. Das wäre voll schade für den guten Geschmack, der noch im Mund ist. Ja? Oh, der Teller ist zwar leer, aber ich habe den leckeren Geschmack noch im Mund. Und das ist Contemplatio, dieses noch diesen Geschmack, diese Erfahrung zu behalten. Einen Moment noch still zu sein, deine eigentlichen Gedanken ein Stück auf die Seite zu legen und einfach Zeit in Gottes Gegenwart zu haben. Einfach vor ihm noch mal eine Weile zu sitzen, zu staunen, sich an ihm zu freuen. Das ist Lectio Divina, das Lesen, das Nachsinnen, wo bin ich hängen geblieben, das Oratio, das Gebet mit Gott und das noch Verweilen bei Gott. Das sind diese vier Teile, die das ausmacht. Eigentlich relativ einfach, wenn man sich dieses komplizierte Lateinerdeutsch nicht geben muss. Ja? Und vielleicht sagst du, so viel anders ist das auch nicht, wenn ich normal für mich Bibel lese. Das kann gut sein und das ist ja auch gut so. Und das mag ich heute Abend dich einladen, mit mir zu machen. Heute Abend hier sozusagen nimmst du manche Dinge ein bisschen selber in die Hand. Ich bringe nachher dir auch noch ein bisschen einen kurzen Impuls dazu mit. Und den Abschnitt, den ich mit euch heute Abend angucken möchte, den findest du einerseits ganz klassisch in deiner Lutherbibel, aber ich habe ihn dir auch noch mal auf dem Zettel dabei. Und manche Menschen brauchen das, dass wenn sie was lesen, Bibel lesen, dass sie auch noch einen Stift in der Hand brauchen. Das ist bei mir beispielsweise und bei meiner Frau so eine Krankheit. Man braucht immer einen Stift in der Hand irgendwie nochmal. Und dementsprechend kriegst du für die, die hier im Raum sind, einfach diesen kurzen Abschnitt auf einem dicken Papier, damit man auch einfach auf den Oberschenkel legen kann und drauf rummalen kann, wenn man möchte. Und ein Bleistift oder ein Buntstift oder was dir auch immer gut tut, zum da drin malen. Und wenn du es nicht brauchst, schau in Ordnung, nimm es wieder mit, ja? Benutzen wir es woanders. Genau. Ich sage kurz die Bibelstelle, damit die, die zu Hause sind, es nochmal aufschlagen können und dann Zeit haben, um den Zettel, wir hier Zeit haben, um den Zettel zu verteilen. Der Abschnitt kommt aus Matthäus 11, die Verse 28 bis 30. Matthäus 11, die Verse 28 bis 30. Das ist jetzt die Chance, zu Hause die Stelle aufzuschlagen oder noch mal kurz sich seine Bibel zu schnappen. Matthäus 11, die Verse 28 bis 30. Und ihr kriegt dementsprechend den Zettel und meine Stifte durchgereicht. Christine holt gerade auch nochmal Bibel als eine potenzielle Unterlage. Du hast es dann sozusagen als Zettel hier in Schriftgröße 14. Das liest sich vielleicht ein bisschen leichter als in der Lutherbibel mit Schriftgröße, keine Ahnung, 7,5 oder sowas. Oh, kannst bitte runter von meiner Tastatur, danke. Und genau, habt ihr hier hinten, hier, ihr braucht noch einen Zettel. So ein Haufen Arbeit. Jetzt hat man zwei Zettel in der Hand und einen Stift. Das ist hier gar wie in der Schule. Aber das ist bei uns in unserem Haushalt ja ein beständiges Thema mit der Grundschullehrerin. Wir gehen jetzt das einfach mal durch. Wir machen das einfach mal miteinander. Du brauchst jetzt eigentlich gleich nichts außer deinem Stift, wenn du ihn brauchst, und den kleinen Zettel, wo der Bibeltext drauf ist. Und ich erkläre jeweils, was ist der nächste Schritt. Und dann gibt es einfach ein paar Minuten, wo du diesem Schritt nachgehen kannst. Du hast den großen Zettel noch nebendran, damit du, wenn du willst, noch mal sehen kannst, was gehört da alles dazu, zu dem Schritt. Aber bleib einfach mal bei dem einen Schritt, den wir jetzt gerade haben. Ja, es gibt keine Hektik und auch keinen Preis, wenn du schon hier beim nächsten Schritt sein möchtest, sondern einfach mal das auszuhalten und bei dem einen zu bleiben. So legen wir los mit dem Lesen. Ja, du hast die Verse und jetzt gönn dir in den nächsten 5 Minuten einfach mal Zeit, um die ganz langsam, bewusst langsam zu lesen. 2-mal, 3-mal und dabei hinzuhören, hey, wo bleibe ich hängen? Was macht Gott mir irgendwie bewusst? Wo bleibt mein Auge, wo bleibt mein Herz hängen? Dafür ist jetzt Zeit und ich sag dir dann, wenn es weitergeht. Okay, das Joch. Joch ist das, nein, statt einem Synonym kriegst du eine Erklärung. Das Joch war früher in der Landwirtschaft der Holzbalken, den ne, das Rind, der Ochs oder wie auch immer hier draufgelegt bekommen hat auf die Schulter, damit man später hinten hier den Pflug hinhängen kann. Das ist das Teil, das man dem Ochsen auf die Schulter legt. Gleichzeitig ist das Joch nicht nur dieses Gerät, was der Ochse auf den Nacken bekommt. Es ist auch das Wort, das dafür steht, dass jeder Rabbi, jeder jüdische Lehrer ein Joch hat. Nicht einen Holzbalken, sondern seine Lehre, die Art und Weise, wie er lehrt. Also hier, wenn du denkst bei Jesus, was ist sein Joch? Du findest es ganz geballt, Matthäus Kapitel 5 bis 7, Bergpredigt beispielsweise. Also kannst du dir vorstellen, wenn Jesus sagt, mein Joch ist leicht, sagt er, die Lehre, das, was ich euch beibringe, ist leicht. Es geht nicht um einen Holzbalken, es geht nicht um hier Landwirtschaft an der Stelle, sondern das, was ich euch lehre, im Vergleich aber auch zu anderen. Was lehren die Pharisäer? Was lehren andere Rabbis? Was lehrt Jesus uns als Gottes Sohn? Also, der Zeit ganz gediegen und langsam zu lesen. wenn ihr gelesen habt und vielleicht an dem einen oder anderen Wort hängen geblieben seid, an der einen oder anderen Formulierung, dann gehen wir einen Schritt weiter. Dieses Nachsinnen, nochmal zu wiederholen, was für ein Wort ist das? Warum bin ich da hängen geblieben? Gott, was willst du mir da damit sagen? Was bedeutet es für heute, für meine Situation? Was willst du hier deutlich machen? Und wenn zwischendrin beim drüber nachdenken und lesen deine Gedanken hier irgendwie sich nochmal ablenken lassen, dann lad sie einfach freundlich und sanft wieder zurück zu dem Wort oder zu dem Satz zurück ein. Da, wo dir vielleicht an der einen Stelle oder anderen, wo du gemerkt hast, da bin ich hängen geblieben. Und in diesem zweiten Teil irgendwie nochmal das Rumkauen passiert ist. Warum das? Gott, was machst du hier? Was willst du mir hier sagen? Das ist der nächste Schritt, da damit ins Gebet zu gehen. Ihm nochmal zu sagen, was das mit dir macht. Das Gespräch mit dem Koch, dieses Erlebnis nochmal mit ihm in Worte zu bringen. aus diesem Reden mit Gott, wenn du soweit bist, kannst nochmal in diesen Moment führen, um einfach vor ihm zu sein. Das, was du in dieser Stille erlebt hast, gesehen, gehört hast, nochmal diesen Geschmack im Mund behalten und einfach vor ihm zu sein, da zu sitzen, sich einfach an ihm zu freuen, ohne was machen zu müssen. So lade ich dich ein, zurückzukommen in diese Runde. Ich weiß, das ist vielleicht ganz schön anders als das, was du sonst gewohnt bist und vor allem ganz, ganz anders als klassisch Bibelstunde. Vielleicht bist du klassisch mit hoffentlich der Erwartung gekommen, dass du 30 Minuten Auslegung heute erlebst. Und jetzt komme ich daher und lass dich selber schaffen. Oh Mann. Ich hoffe, du gehst nicht hungrig heim deswegen. Vielleicht bist du am einen oder anderen hängen geblieben. Mit den Hauskreisen mache ich das Gleiche. Da haben wir dann manchmal noch ein bisschen mehr Zeit, um voneinander zu hören. Wo bist du hängen geblieben? Und das sind teilweise sehr, sehr individuelle Geschichten, sehr, sehr persönliche Punkte. Wo spricht dich Gott an der Stelle an? Diese Woche, als ich das zum ersten Mal mit einer Gruppe gemacht habe, bin ich an dem Eingeladensein hängen geblieben. Das so der erste Vers. Komm, kommt her zu mir. Je nachdem, wie man dieses Wort komm betont, kommt was anderes dabei raus. Ob es eine freundliche Einladung ist, fast gar wie ein Locken ist, oder ob ein ernster Ton dahinter ist. Je nachdem, wie du vielleicht mit deinem Mann sprichst oder mit den Kindern oder mit den Enkelkindern. Ob das ein Komm ist oder Komm, ja? Oder richtig den Druck dahinter spürst. Jetzt ist es ernst, komm. Aber dass du hier jemanden hast mit Jesus, der sagt Komm, der so herzlich einladend ist, der so den Wunsch hat, bei dir zu sein, dich bei sich zu haben. Der einlädt als jemand, der Gutes mit dir vorhat. Der sagt, bei mir wird deine Seele Ruhe finden. Komm zu mir. Und das, was ich dir zu sagen habe, mein Joch, ne, diese Leere, die wird dir gut tun. Er sagt es hier so in der Basisbibel, heißt es hier, mein Joch ist leicht. Und was ich dir zu tragen gebe, das ist keine Last. Und wenn ich dann manchmal doch so denke, Bergpredigt, also manche Sachen, die ich da liest, denke ich mir schon, Jesus, das kriegt mir jetzt nicht bloß auf eine halbe hintern Backe hier mal hin. Und doch kannst du sagen, das, was ich euch gebe, ist leicht und keine Last. Es ist etwas, das dir guttun wird, das lebensspendend ist. Dass da Jesus ist, der uns einlädt und sagt, komm zu mir, bei mir wirst du Ruhe finden und das, was ich dir gebe, es wird dir gut tun. Fordert er einen oft genug raus? Ja, finde ich es immer einfach? Nein. Und doch sagt er, komm zu mir. Das, was ich dir gebe, das ist gut. Ich bin gut, kann er sagen. Ich gucke auf niemanden herab, Gesundheit. Ich gucke auf niemanden herab. Und ich bin nicht wie die Pharisäer. Die Pharisäer, die haben ein Joch, das ist riesengroß und wahnsinnig schwer. Zu diesen 613 Geboten und Anordnungen aus den ersten 5 Büchern der Bibel, aus der Tora, den Büchern Mose, vor allem aus 3. und 5. Mose, da bauen sie noch wahnsinnig viel drumherum und geben es den Leuten als eine Last und leben es aber selber nicht richtig. Und Jesus, der Unterschied dazu, er lädt ein zu etwas, das er selber lebt und auch im Wissen, dass wir ihm hinterher stolpern. Der weiß es doch längst, dass wir ihm hinterher stolpern. Und trotzdem lädt er dich und mich ein und sagt, komm, lern von mir. Denn ich bin sanftmütig und ich bin zutiefst demütig. Und das, was ich dir gebe, das wird dir gut tun. Mit dem haben wir es zu tun, der dich einlädt und der Gutes mit dir vorhat. Manchmal braucht es das, diese liebevoll einladende Stimme Jesu wieder zu hören. Komm, dieses Lockende, dieses mit offenen Armen Empfangende zu, ja nicht zu einem Krampf, nicht zu einer Gesetzlichkeit, sondern der dich einlädt, so hatten wir es vorher mit Psalm 23, an einen reich gedeckten Tisch. Einer, der dich einlädt und der gute Hirte ist. Mit dem haben wir es zu tun. Vielleicht bist du heute an einer ganz anderen Stelle hängen geblieben. Es wäre spannend, das zu hören, in aller Ruhe und Ausführlichkeit. Und man merkt das manchmal dann hier, wenn man dann nach so einer Phase, wo man das so konzentriert für sich macht und in den Austausch kommt, plötzlich merkt, hey Gott, was machst du hier? Ja, mit ganz unterschiedlichen Leuten. Es waren jetzt nur 3 Versle, quantitativ von der Menge her. Aber es passiert doch super viel und super Unterschiedliches, weil Gottes Worte dich an einer bestimmten Stelle erwischen und jemand anderen wieder an einer komplett anderen. Vielleicht sagst du am Ende dieser Bibelstunde, ha, so wahnsinnig anders wie daheim ist es jetzt auch nicht gewesen. Dann sei herzlich willkommen damit. Ist das unbedingt so die beste typische Bibelstunde-Methode? Vielleicht eher weniger. Kann man es mal miteinander probieren? Vielleicht idealerweise auch so, dass man noch was voneinander mitkriegt. Vielleicht eine Chance, das dürft ihr euch gern raussuchen oder wenn ihr mal so in eine Notsituation kommt und merkt, hier ist ein Schwinder und die Person, die eigentlich hier den Abend hält, ist krank, kann man auch sowas mal rausziehen. Oder eben für dich persönlich zu nehmen, zu sagen, dieses Nachsinnen, dieses Meditatio und dieses am Schluss irgendwie nochmal diesen guten Geschmack im Mund behalten. Das ist vielleicht eine Chance, vielleicht was Ergänzendes zu dem, was du eh schon gewohnt bist. Mit diesem guten Gott, der redet durch seine Worte und auch so wilde Bibellesemethoden, die Jahrhunderte alt sind, benutzen kann, mit dem möchte ich zum Abschluss beten.